Guten Morgen von meiner Seite erstmal. Wie ich auf dieses, ihr wisst ja, ich habe schon beim letzten Mal erzählt, was mich beschäftigt, ist die Tatsache, dass egal worüber wir reden, als Christen, wir kommen immer wieder zu diesem einen Punkt, wer sind wir eigentlich? Wenn man nicht weiß, wie der Nachname lautet, ist es schwierig, sich zu irgendeiner Familie zugehörig zu fühlen. Stimmt's? Wer nur einen Vornamen hat, kann wahrscheinlich schwer sagen, wer seine Eltern sind. Weißt du deinen Nachnamen? Kennst du mindestens im Normalfall. Wenn man nicht als Baby schon abgegeben wurde, kennt man zumindest die Mutter. Die Väter sind gar nicht so zuverlässig, leider. Ist so, statistisch gesehen. Aber man kennt zumindest die Mutter, also man hat ja einen Bezug. Und wir Christen haben angeblich auch einen Bezug. Wie lautet unser Nachname? Wenn wir schon mal eine Familie sind und Geschwister sind, müssten wir doch einen Nachnamen haben, einen geistlichen. Wir wissen ja, wer unser Vater ist. Stimmt? Ich höre nichts, deswegen weiß ich ja nicht, ob es stimmt. Ihr erinnert euch, das letzte Mal hat David, Moment, ich werde meine Uhr erstmal hier legen, damit ich weiß, wie lange ich rede. In meinem Hauskreis wissen, wenn ich rede, finde ich manchmal kein Ende, also machen wir das so. Das letzte Mal hat David eigentlich so über diesen Tempel viel erzählt. Und es gibt einen Vers in der Bibel, ich weiß nicht mehr, wo der da sagt, alles im Tempel schreit eigentlich den Namen des Herrn. Egal wie man, wenn man den richtig betrachtet unter der Sicht des Neuen Testaments, erkennt man vieles in diesem Tempel, was eigentlich auf Jesus und das Werk Gottes hinweist. Vieles hat er schon erzählt mit dem Vorhang und all diese Dinge. Und es ist viel mehr, ich möchte da nicht vorgreifen, ich möchte nur darauf aufbauen und euch eine Frage stellen. Die Frage lautet, wenn ich irgendeinem oder einer von euch, die materiell verschuldet ist, also Schulden bei der Bank hat, wenn ich zur Bank gehe und diese Schuld tilge und die Person hinterher wieder treffe, die sich so verhält, als würde sie immer noch Schulden auf sich tragen. Wie denkt ihr, dass ich mich fühlen würde? Würde ich mich wertgeschätzt fühlen nach dem, was ich getan habe? Würdet ihr an dieser Stelle euch so wohlfühlen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also Dankbarkeit sieht anders aus, oder? Wieso dann laufen einige von uns, nicht immer, aber zeitweise, unter der Last der Schuld, als müssten sie noch irgendwas von sich aus leisten? Warum sind wir Christen so unattraktiv? Wir alle, ich auch. Unsere Ehen sind nicht attraktiv. Unser Job, die Art, wie wir den ausleben, ist nicht attraktiv. Jede Ähnlichkeit mit irgendeinem im Raum nehme ich sofort zurück, weil ich eigentlich mir selber predige. Unsere Art, mit unseren Kindern, unseren Kollegen, unseren Bekannten umzugehen, ist wenig attraktiv. Und deswegen fragen sich all diese Leute, die Jesus nicht kennen, was juckt diese Leute, dass sie Sonntag für Sonntag freiwillig früh aufstehen? Es gibt Sinnvolleres zu tun, Sport zum Beispiel oder einfach schlafen. Und dann gehen sie in diesen Raum, singen sie irgendwas, gehen sie nach Hause, unter der Woche sehen sie immer noch so unattraktiv aus. Ihr merkt, ich provoziere ein bisschen, aber das Gute an dieser Sache ist, die Antwort ist sehr einfach. Wer versucht, gegen Teufel zu kämpfen, der verliert. Wer es noch nicht weiß, jetzt. Wer versucht gegen den Teufel, wie will man gegen einen zu kämpfen, den man nicht sieht? Der mächtiger ist als wir. Das geht nicht. Er schlägt dich da, wo du gar nicht denkst und du merkst nicht mal den Schlag. Du merkst ja nur die Konsequenzen des Schlags. Also lohnt es sich gar nicht, diesen Kampf zu führen, weil es gar nicht unser Kampf ist. Also, ich habe mir gedacht, wie machen wir das denn eigentlich so als Christen? Und ein paar Dinge fallen mir sofort ein. Und zum Beispiel Disziplin. Ach, wir sind in einem Land der Disziplin hier und die Leute sind besonders, was das betrifft, zuverlässig. Stimmt? Ich mag Disziplin. Also wenn es was gibt, was ich mag, ist Klarheit in dem, was ich tue. Disziplin gehört dazu. Aber manchmal ist sie fehl am Platz, wenn es darum geht, an Gottes Statt Dinge zu übernehmen. Ich versuche immer bestimmte Dinge, das ist instinktiv, ich weiß nicht warum, ich gebe dir das ab, aber dann versuche ich das auch selber. Kennt ihr das? Dass man versucht, durch eiserne Disziplin beten und fasten, Gott milde zu stimmen. Kennt ihr das? Also ich habe versucht, Gott zu steuern. Ich werde dir zeigen, wie fleißig ich bin. Ich bete jeden Tag mindestens eine Stunde. Ich faste 2 Wochen. Ich lese jeden Tag so und so viele Kapitel in der Bibel. Am Ende des Jahres habe ich die komplette Bibel gelesen. Und ich mache dies und ich mache das. Guck, wie gut ich bin. Und gib mir endlich das, worauf ich warte. Kennt ihr das? Nö, ne? Ihr erkennt euch nicht. Ich mich schon. Ich bin so einer. Und das Ergebnis ist immer ernüchternd. Es funktioniert so nicht. Gott lässt sich nicht steuern. Und ich habe festgestellt, dass dieser Kreis eigentlich ein vom Teufel gewollter Kreis ist, der mich dazu bewegt, immer auf mich, meine Leistung zu schauen, anstatt auf den, der alles vollbracht hat. Ich werde nur abgelenkt. Schaue ich auf den Richtigen, ich nenne das Petrus-Syndrom. Das Beispiel habe ich ein paar Mal hier gebracht. Petrus geht über Wasser, nur während er auf Jesus schaut, der es vormacht. Und nicht auf die Umstände, die alle dagegen schreien. Ein Mensch kann nie und nie mehr über Wasser gehen. Da sind die Realitäten, oder? Das ist das, was unsere Sinne wahrnehmen. Schaue ich auf Christus, was spielt die Realität für eine Rolle? Keine mehr. Die ist real, aber die ist nicht mehr wesentlich, weil derjenige, der die Realität geschaffen hat, stärker ist als meine Realität, oder? Aber wenn ich ständig um mich herumkreise, habe ich das Problem, dass ich nicht erkenne, eigentlich welche gute Vorplanung, ich sage das, was Gott für mich vorgesehen hat. Wenn ich schaue auf das, was ich leiste, kann ich nicht sehen, was Gott für mich geplant hat. Und das habe ich irgendwann kapiert, oh, das muss ich der Gemeinde auch mal erzählen. Perspektivenwechsel. Es gibt ja so ein Lied, ne? So Perspektivenwechsel. Ich kenne nicht mehr. Gibt es so ein Lied mit wechselnde Perspektive? Ich meine, wir hätten sowas mal gesungen. Was bedeutet eigentlich Sündenvergebung? Ich habe da was gesucht und gefunden. Das ist das Gute in der Bibel. Da steht, habt ihr vergessen, im ersten Korintherbrief, Kapitel 6. Ich lese euch ein paar Verse. Da sind die Verse 9 bis 11. Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes neuer Welt kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer verbotene sexuelle Beziehungen eingeht, andere Götter anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt, wer homosexuell verkehrt, wer nicht in Gottes neue Welt, würde nicht in Gottes neue Welt kommen. Kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Gotteslästerer, kein Räuber. Ich würde sagen, allgemein, jeder, der irgendwas tut, was Gott missfällt, kommt nicht in Gottes neue Welt. Dazu zähle ich uns alle hier im Raum, wenn. Und all das, und das ist das Schöne, sind einige von uns, hier steht, von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Kann ich ein Amen dazu hören? Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Glaubt ihr das? Dann sagt Amen. Steht ihr hier, aber jetzt habt ihr eure Sünden gewaschen? Sind gewaschen, passiv. Passiv heißt, ich bin nicht aktiv. Mindestens nicht aktiv. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Passiv. Kann man jemanden, der freigesprochen ist, in irgendeiner Form noch anklagen? Geht das? Das geht doch nicht. Oder? Also, wenn wir freigesprochen sind, woher kommt dieses schlechte Gewissen, was uns manchmal so quält, wenn irgendwas ist? Geistliche Kampfführung. Ich komme später nochmal dazu. Alles steht mir frei. Aber nicht alles ist für mich förderlich. Alles ist mir erlaubt. Aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Mir ist erlaubt, eine Flasche Whisky leer zu saufen. Es wird aber nicht nützen, wenn ich vorher bete, Herr, halte mich nüchtern, werde ich trotzdem wahrscheinlich in Koma fallen und möglicherweise daran sterben. Wenn ich jeden Tag tonnenweise fette Wurst esse und keinen Sport treibe, nützt es nicht oder wenig, dafür darfst du bitten, Herr, gib mir dadurch einen Astralkörper, auch wenn ich Sport hasse, weil ich dafür gebetet habe, die Konsequenz des Handelns wird trotzdem geschehen. Alles ist mir erlaubt. Ich komme dick und krank ins Paradies, das stimmt, aber ich werde dadurch alle möglichen Krankheiten, die daraus resultieren, ertragen müssen. Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles gut für mich. Wenn ich verheiratet bin und fremdgehe und meine Frau oder mein Partner das erfährt, dann geht die Ehe kaputt, auch wenn ich hinterher ins Paradies gehe und meine Ex dort treffe, ist die Ehe auf Erden trotzdem kaputt. Die Konsequenz bleibt. Alles ist mir erlaubt als Christ. Deswegen ist der Heilige Geist so wichtig. Das Gesetz wird immer sagen, du darfst nicht. Das Gesetz sagt dir, was du nicht darfst. Das Gesetz sagt dir aber nicht, an Valentinstag schenk deine Frau Blumen. Das kann der Heilige Geist dir als Inspiration schenken. Für den Alltag brauchen wir kein Gesetz. Für den Alltag brauchen wir Gottes Geistesführung. Seid ihr so, oder kommt ihr mit? Seid ihr meiner Meinung, dass es normal ist? Gut. Und der Teufel versucht immer uns da irgendwie, da bist ja nicht gut. Sündenvergebung bedeutet also, all unsere Sünden sind vergeben und uns klagt keiner mehr an. Das ist Fakt, biblisch belegt. Jesus Christus führt also zur Erlangung einer besonderen Verheißung. Dass unsere Sünden uns vergeben sind, ist fantastisch. Da braucht uns keiner mehr ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber Gott geht weiter. Gott sagt, es gibt einen Grund für diese Vergebung. Ich habe, bevor es uns alle hier im Raum gab, einem Abraham etwas versprochen. Ich habe einen Bund mit diesem Abraham geschlossen. Und dieser Bund, der gilt für dich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das ist gut zu wissen, dass es irgendwas gibt, was mir zusteht. Wenn ich jetzt in den Raum schmeißen würde, was ist das denn konkret, was Gott Abraham geschenkt hat? Was würdest du dir zum Beispiel sagen? Du wirst... Super, du hast es gerade bestätigt. Wir alle werden gesegnet in Abraham. So, ein Schritt weiter. Woraus besteht dieser Segen? Ja, wenn ich mal für jemanden bete, du sei gesegnet im Namen des Herrn, sagt er, Amen. Und dann würde ich einer fragen, und woraus besteht dieser Segen? Jetzt? Konkret? Was hat Gott Abraham geschenkt? Was uns zusteht. Also ich bin sehr pragmatisch. Also nehme ich ein paar pragmatische Beispiele. Beispiel 1. Abraham hatte eine super krasse Frau. Die war so krass äußerlich, dass erstens, die war 65, da wollte der Pharao sie heiraten. Also Männer im Raum. Folgendes. Wenn eure Frau 65 wird, und sie gefällt euch optisch nicht mehr so, dann meckert die Frau nicht an, sondern hinterfragt euren Segen. Abraham wurde gesegnet mit der Konsequenz, dass seine Frau mit 65 so krass aussah, dass man sie jeder anderen Frau vorgezogen hätte. Das ist Segen. Hey, ist Segen. Ist so. Abraham war 99 Jahre alt, da bekam er Besuch von zwei Engeln. Und da steht er nicht, er nahm seinen Stock und humpelte dahin, sondern es steht geschrieben, er rannte zu ihnen. 99-jährig. Das ist Segen. Das ist Segen. Das steht uns zu. Es steht auch, dass nachdem seine Frau gestorben war, also da war er über 100, hat er nochmal andere Frauen gehabt und mit den Kindern gehabt. Er war also noch über 100 potent. Das ist Segen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, wenn ihr mal so eine Runde von Männern hat um die 90, Ich würde sagen, wenn man das erzählt, dann würde ich sagen, ja, das mag für ihn gegolten haben, für mich aber nicht. Das ist Segen. Also Frauen, Segen ist wichtig. Neben Sport und allem, wenn eine 90-jährige Frau, das ist nämlich zweimal passiert, da war ein anderer König, der hieß Abimelech, und er wollte die Sarah haben. Das war das Jahr, wo sie schwanger wurde. Also Gott hat sie nicht nur als Schwangere, als faltige, alte Krücke schwanger gemacht, sondern er hat sie verjüngt, optisch. Ich weiß, einige würden sagen, ja, nee, das war so mehr so eine geistliche Wahrnehmung ihrer inneren Schönheit. Abimelech war kein Christ, der hatte keinen Heiligen Geist. Das ist das hier, was er gesehen hat. Augenwahrnehmung. Versteht ihr? Das ist Segen. Ja, ich würde sagen, es klingt ein bisschen so ungeistlich, aber wenn ein Mann sich Sorgen macht um sein Leben, weil er neben einer Frau läuft, kann sie nicht hässlich sein. Man wird keinen Mann umbringen wegen einer alten Krücke an seiner Seite. Das hat ein König nicht nötig. Jesus hat also für uns den Segen, den Gott Abraham gegeben hat, wieder frei zur Verfügung gestellt. Und das ist erstmal das Wichtige daraus. Wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Den Satz habe ich nicht erfunden, den lese ich aus Galater Kapitel 3, Vers 9. Wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wer Gottes Kind ist, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Und da steht auch im Vers 29, gehört ihr zu Christus, dann seid ihr Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Ich finde es cool. Wir sind Erben. Also wir sind also nicht nur frei, gekauft, sündenfrei, anklagefrei. Wir haben noch eine Erbschaft. Also wir sind ja nicht frei und arm, sondern wir sind frei und beschenkt. Die Gnade besteht darin, ich werde nie müde sein, das zu sagen, weil ich mir das jeden Tag bestimmt 10-mal sage, Gnade besteht darin, eine Schuld, die man eigentlich büßen sollte, nicht mehr büßen zu müssen. Freiheit von Strafe ist Gnade. Sonst wären wir alle tot. Aber wenn man noch zusätzlich beschenkt wird und das empfängt, was man gar nicht verdient, das nenne ich Segen. Das ist doppeltes Geschenk. Wir dürfen frei sein, wir werden noch zusätzlich beschenkt und niemand darf uns anklagen. Cooles Leben. Eigentlich denke ich, wir Christen, wir müssten so richtig locker drauf sein. Eigentlich, ja, ihr merkt ja, dieses Wort relativiert alles. Eigentlich sollten wir so sein, wie es geschrieben steht. Manchmal sind wir so. Und deswegen ist es so gut, mal daran erinnert zu sein. Wir sind, und das ist wieder so ein Segen Gottes an Abraham, wir sind freigekauft von jeglichem Fluch. Christus, da steht immer noch im Galater 3, kann ich nur empfehlen, dieses Kapitel vom Galaterbrief zu lesen. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Christus hätte auch gesteinigt werden können. Habt ihr euch mal das gefragt? Die jüdische Strafe, Todesstrafe, das war Steinigen. Kreuzigen war kein jüdischer Brauch. Die hätten ihn irgendwo hinstellen können und zu Tode steinigen können. Aber er musste den Fluch, der auf uns lastet, tragen. Und im jüdischen Brauch steht, im jüdischen Gesetz, verflucht ist jeder, der am Holz gehangen wird. Und deswegen wurde er gekreuzigt. Damit wir diesen Fluch aus dem Alten Testament nicht mehr ertragen müssen. Wisst ihr, dieser Fluch? Also, 5. Mose, Kapitel 28, da sind, wenn man liest gleich am Anfang, so, ich habe gestern wieder gezählt, 14 Verse über Segnungen. 14. Gesegnet wirst du, wenn du gehorchst, wenn du gehorchst, wenn du gehorchst, gesegnet wirst du, gesegnet, mit Segen, locker. Und dann steht, direkt danach sind 54 Verse. Fluch. Mich hat es immer gestört. Ich sage, wieso ist das so lang, das mit dem Fluch? Du bist verflucht bis ins vierte Glied. Du, deine Kinder, deine Enkel und deine Urenkel. Alles verflucht, wenn du nicht tust, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Und was habe ich gerade gelesen im Galater 3, Kapitel 3? Christus hat uns frei gekauft von dem Fluch des Gesetzes. Also sage ich, es können auch 108 sein oder 200 oder 1000 Flüche da drin, die betreffen mich nicht mehr. Also, wisst ihr, was ich hasse? Das ist, wenn, weil ich es schon mal erlitten habe, meine ersten christlichen Jahre waren versaut. Denn da ist, kommt so einer, das ist dein geistliches Vorbild, nennt sich Pastor, Priester, Prediger, was auch immer, steht auf der Bühne und sagt, liest dir, weder die noch die und die und die und die kommen ins Paradies, weil die alle Sünder sind. Und diese Liste von Sünden finde ich immer eine, die mich betrifft. Und ich versichere euch, würde ich jetzt anfangen, darüber zu predigen, über die Sünde, über die Macht der Sünde und was alles Sünde ist. Ihr würdet euch nach einer halben Stunde schmutzig fühlen, ihr würdet keine Lösung erfahren und würdet rausgehen mit einem schlechten Gewissen. Hilfe? Null. Wer freut sich? Wahrscheinlich der Teufel. Und dann stehst du da und merkst, wie schlecht du bist und niemand sagt dir, wie du da rauskommst. Und wenn noch on top man dir 54 Verse liest, die dich betreffen, wenn du so schlecht bist und du merkst, oh, ich werde krank, ich werde sterben, meine Kinder werden sterben, mein ganzes Leben wird versaut sein, mein Job wird versaut sein, alles, weil ich nun mal kein guter Mensch bin, dann fragst du dich, hör mal, das Leben da draußen, bevor ich Christ wurde, war besser? Ja, das waren meine ersten christlichen Jahre. Herr, vergib mir, wehe, ich vergesse eine Sünde beim Bekennen der Sünden. Denn es steht geschrieben, und im Neuen Testament auch, wer seine Schuld bekennt, dem wird vergeben. Was passiert mit den Schulden, die du vergisst? Oder schließt ihr aus, dass ihr mal irgendwas schlecht macht, was ihr vergessen könntet? Denn es gibt Menschen, die meinen, wenn man gesündigt hat, seine Schuld bekennen, 1. Johannes 1, Kapitel, Vers 9, weil wenn du die nicht bekennst, was denn nun? Und wir laufen mit solchen Lügen des Teufels im Hinterkopf und fühlen uns dabei schlecht. Nein! Nein! Jesus hat den Fluch des Gesetzes beseitigt. Beseitigt. Das heißt für uns, ich habe ein paar Beispiele hier aufgelistet, ich lese euch zwei. Der Herr wird dich schlagen mit bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt werden kannst. Von deiner Fußsohle bis zum Scheitel. Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Das ist so ein Fluch. Es gibt Menschen, wenn sie krank sind, dann fragen sie sich,
was ist denn in meinem Leben vielleicht nicht in Ordnung gewesen? Und Gott hat mich auf die Art. Ich stelle mir Jesus so folgendermaßen vor. Da steht er in der Synagoge, und da kommt der Typ mit dem Arm und sagt, ich hab dies, kannst du mir bitte helfen? Und dann sagt Jesus, komm mal her. Weißt du, gestern mit deiner Frau, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Du gehst wieder hin, du entschuldigst dich und dann kommst du zurück. Habt ihr das schon mal in der Bibel gelesen? Dass Jesus Bedingungen gestellt hat, bevor er geheilt hat? Dass er sich um die Qualität des Kranken gekümmert hat? Bist gekommen, ich möchte geheilt werden, er hat dich geheilt. Es gab keine Vorbedingungen. Wieso glauben wir, dass irgendwas in uns eventuell disqualifizieren könnte? Weil viele haben das Problem mit dem Selbstwertgefühl. Bin schlecht, bin schwach, bin so und so. Ich bin eigentlich ein Niemand. Es ist oft von anderen Menschen verursacht. Aber das ist doch gar nicht unsere Identität. Und dann komme ich zurück zu diesem einen wichtigen Punkt. Wir sind nicht irgendwer. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Töchter und Söhne des Allmächtigen. Freigekauft von jeglicher Schuld. Absolut frei. Gestellt von irgendeiner Anklage von irgendjemandem. Wir dürfen tun und lassen, was wir wollen. Und wir müssen aber gleichzeitig die Konsequenz dessen tragen, was wir tun. Bitte nie mehr verknüpfen. Man kann als Mörder ins Paradies gehen. Ich habe mal im Hauskreis gesagt, wenn ich mal runtergehen würde und ich würde alle Autos abfackeln, ich würde wahrscheinlich auf diese Art meinen Hauskreis auflösen, weil keiner von denen mit mir reden will. Ich käme wahrscheinlich ins Paradies, aber ich werde mit den anderen Hauskreismitgliedern auf lange Zeit zerstritten. Die Konsequenz ist verknüpft mit der Handlung, das ist klar. Aber unser Status als Gotteskinder ändert sich doch gar nicht. Weil einer, ich weiß, es stört einige hier, die sagen, hey, kann nicht sein. Wollt ihr die Heiligkeit Gottes, seine absolute, kompromisslose Art mit Sünde umzugehen, ist am Kreuz sichtbar geworden. Sünde ist Gott dermaßen ein Greuel, dass er sogar seinen eigenen Sohn dafür sterben lassen. Also Sünde betrachtet Gott als keine Kleinigkeit. Aber die Unendlichkeit der Liebe Gottes ist auch am Kreuz sichtbar geworden. Weil Menschen, die in keinster Weise diese Gnade, diese Versöhnung mit ihm verdient hätten, nicht dort gehangen haben, sondern sein eigener Sohn. Also wenn jemand mir sagt, du bist schlecht, sagt, ja, stimmt. Deswegen brauche ich einen Retter. Nur Kranke brauchen einen Arzt, hat Jesus gesagt. Die Guten brauchen keinen. Ich bin schlecht und deswegen brauche ich Jesus. Und Jesus hat alles erledigt. Alles. Keine Sünde ist übrig. Alle sind getilgt worden. Ich bin frei von Anschuldigung. Ich bin frei von Schuld. Ich bin frei von Anklage. Mich kann keiner anklagen. Willst du mich anklagen? Das Urteil ist da am Kreuz vollzogen worden. Für welches Vergehen willst du mich noch anklagen? Für welches? Alle sind getragen worden. Ausnahmslos. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich hätte es verdient. Mir wurde das Leben geschenkt. Die gute Nachricht ist, ich laufe nicht mit leeren Händen, sondern ich bin Erbe Abrahams. Ich werde 120, ich werde noch mit 120 ein Potent sein, meine Frau wird, weil sie mit mir lebt, immer jünger wirken. Ey, Verheißung soll man sich nehmen. Ist so. Ich habe mir gedacht, ich werde 120 und gehe noch joggen. Weil Gott mir das zur Verfügung stellt. Und es steht jedem von euch frei, Gottes Verheißungen für euch in Anspruch zu nehmen. Und es kann doch nicht sein, dass wir uns durch unsere Umstände zurück zum Petrus-Syndrom, wir schauen zu sehr auf unsere Mängel. Schauen wir weniger auf die Mängel und ein bisschen mehr auf Jesus. Dann werden wir anfangen, über Wasser zu laufen. Wir werden anfangen, Dinge zu tun und zu realisieren, zu erleben, die stärker sind als die Umstände, die uns erdrücken. Aber dafür muss man die Perspektive wechseln. Schauen nicht mehr auf die Umstände, sondern auf Jesus. Das müssen wir tun. Wir müssen auf Jesus schauen. Wir müssen die Verheißungen nehmen und für uns sagen, ich proklamiere, dass dein Wort für mich wahr ist. Amen. Ach, ich hoffe es, dass ihr, wenn wir hier heute rausgehen, deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte mal mit uns beten. Und ich möchte diesen Segen, den Gott uns zur Verfügung gestellt hat, in euer Leben aussprechen. Ihr müsst natürlich nicht warten, bis Sonntag kommt, damit einer hier von der Bühne das in euer Leben ausspricht, sondern das sprecht ihr täglich in euer Leben selber ein. Ich bin in Jesus alles für euch. Wollt ihr dazu aufstehen, wenn möglich? Dann werde ich sie segnen. Vater, ich danke dir, dass du uns in Jesus Christus die Vergebung unserer Sünden und die Versöhnung mit dir geschenkt hast. Du hast uns in Jesus frei gemacht von jeglicher Schuld. Du hast uns frei gemacht von jeglicher Anklage. Wir sind frei in Jesu Namen. Wir sind frei von jeglicher Last in Jesu Namen. Wir dürfen vor dir bestehen. Du hast uns beschenkt in Abraham. Du hast uns Leben geschenkt. Du hast uns Freude geschenkt. Du hast uns den Sieg über die Umstände, die uns belasten könnten, geschenkt. Du hast uns Heiligkeit und Segnungen und alle möglichen guten Werke für uns, unsere Ehepartner, unsere Kinder geschenkt. Du hast uns Kraft für unsere Arbeit geschenkt. Du hast uns Sieg geschenkt, weil wir dürfen der Kopf sein und nicht den Schwanz. Wir dürfen Sieger sein über alles, was uns in den Weg stellt, weil du, Jesus Christus, gewonnen hast. Und so spreche ich in jedes einzelne Leben hier hinein. Diese Verheißung Abrahams, dass sie sichtbar wird, so wie jede es braucht. Im Namen Jesu. Amen.